Danke, Jesus. Danke für die Liebe, die du ausgegossen hast am Kreuz von Golgatha, Herr. Danke, dass wir deine Liebe auch persönlich erfahren dürfen an diesem Morgen, Herr Jesus. Danke, dass du hier bist, uns begegnen möchtest mit deiner Liebe und deiner Gegenwart. Herr, das Kreuz hat offenbart deine grenzenlose Liebe für uns, Jesus, die Sünde und den Tod überwältigt. Und wir preisen dich und wir danken dir, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen? Das geht doch gar nicht. Oder? Kein Mensch kann das doch von morgens bis abends 24 Stunden lang den ganzen Tag lieben. Nicht mal in der Mittagspause kann man sich dann über seinen Arbeitskollegen aufregen oder über irgendwelche Situationen im Leben. Nein, Liebe zu jeder Zeit von morgens bis abends. Wie soll das gehen? Bei der Jahreslosung 2024 habe ich mich gefragt, wie kann das eigentlich gelingen? Wie kann ich 2024 alles in Liebe geschehen lassen? Mir fällt es auch manchmal schwer, eine ganz bestimmte Sache zu lieben, nämlich Hebräisch. Ich darf gerade zum zweiten Mal Hebräisch neu lernen und damit bin ich die letzten Wochen wirklich ständig beschäftigt gewesen, außer jetzt diese Woche, wo ich ein bisschen angeschlagen war, da zum Glück nicht, aber davor wochenlang nur mit Hebräisch beschäftigt, weil ich eine Prüfung hatte und da musste ich auch lernen zu lieben. Vielleicht kennst du mich nicht, wir sind heute zum ersten Mal hier, meine Frau Sarah und ich. Mein Name ist Johannes Beilicke und ich bin in der Elim Praktikant, könnte man sagen. Und jetzt darf ich auch heute mal hier sein und ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Wir freuen uns sehr, hier zu sein und heute gemeinsam in das Wort Gottes zu schauen. Ich habe letztes Jahr meinen Abschluss gemacht am Theologischen Seminar Erzhausen oder besser bekannt als Beröhr und bin momentan in meinem Masterstudium, wo ich eben nochmal Hebräisch lieben lernen darf. Und damit sind wir auch wieder beim Thema, nämlich bei der Frage, wie kann die Jahreslosung 2024 gelingen? Ich habe mir die Liebe vorgestellt, eigentlich als ein Glas mit Wasser, aber ich habe heute nur eine Flasche. Deswegen habe ich mir die Liebe vorgestellt wie eine Flasche mit Wasser. Und die geht irgendwann leer. Irgendwann geht meine Liebe aus. Ja, irgendwann habe ich keine Liebe mehr oder es fehlt mir Liebe. Und da ist die Frage, woraus kann ich Liebe schöpfen? Woraus kann ich die Liebe schöpfen? Welche Quelle gibt es, wo ich Liebe bekomme, wie frisches Wasser? Und was geschieht, wenn ich aus dieser Quelle schöpfe? Ich glaube, im Brief an die Philipper eine Antwort auf die Frage gefunden zu haben, wie diese Quelle aussieht und was passiert, wenn wir aus dieser Quelle schöpfen. Am Brief an die Philipper. Und bevor wir den Abschnitt für heute lesen, ein paar Informationen zu dem Philipperbrief, bevor wir rein starten. Paulus und Timotheus schreiben ein Dankesschreiben an die Gemeinde in Philippi aufgrund der Unterstützung der Gemeinde. Die Gemeinde hat Paulus und seinen Dienst finanziell unterstützt und auch personell. Also sie haben eine Person zu ihm ins Gefängnis geschickt, um ihn zu unterstützen, um ihm zu erzählen, wie es in der Gemeinde gerade so läuft und ihm an seinem Leben Anteil zu nehmen. Paulus, wie gerade gesagt, befindet sich in Gefangenschaft und die Gemeinde schickt ihm jemanden mit einem Gruß der Gemeinde und darauf antwortet Paulus dann mit diesem Dankesschreiben. Mit Philippi findet sich in der Apostelgeschichte die erste Aufzeichnung darüber, dass das Evangelium von Jesus Christus auf den europäischen Boden gekommen ist. Man könnte also sagen, auf dem Weg zu uns. Ja, auf dem Weg zu uns. Philippi ist der Anfang. Es wird beschrieben als das Tor nach Europa für das Evangelium von Jesus Christus. Also Gott sei Dank hat Gott Paulus dorthin geführt, sodass das Evangelium auch zu uns gekommen ist. Amen. Die Gemeinde wurde von Paulus, Silas und Timotheus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet und die genaue Story kannst du in Apostelgeschichte 16 genauer nachlesen. Es ist wirklich spannend, wie Gott Paulus geführt hat. Ihr müsst heute leider damit leben, dass ich ein paar Mal husten werde. Ich bin ein bisschen erkältet. Aber wir schaffen das trotzdem mit nur einer Handvoll Hustern. Ja. Okay, es ist ein etwas längerer Abschnitt heute und wir wollen uns bewusst mal die Zeit nehmen, das Wort Gottes nur zu hören. In der Urgemeinde war es so, dass das Wort Gottes nicht jeder vorliegen hatte und jeder für sich lesen konnte, sondern der Brief kam an die Gemeinde und wurde vorgelesen und so wurde in der Anfangszeit das Wort Gottes erstmal nur gehört. Und das wollen wir heute mal üben. Ja, wir sind es gewohnt, heutzutage, glaube ich, viele optische Einflüsse zu haben, viel zu sehen, viele Eindrücke mitzukriegen, Musik. Und jetzt können wir einfach mal das Wort Gottes hören. Vielleicht hilft es dir, die Augen zu schließen dabei. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber wir wollen uns die Zeit nehmen und bewusst hören, was Gott durch sein Wort zu sagen hat. Philipper 1, ab Vers 1. Wir beginnen ganz vorne. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Paulus schreibt den Philipperbrief. Man könnte ihn schon fast als Liebesbrief bezeichnen, weil die enge Beziehung der Philipper und Paulus deutlich wird in diesem Brief. Es ist ein sehr persönlicher Brief, wo Paulus viel von sich offenbart, von seiner Situation und auch von der Situation, dass er sich im Gefängnis befindet. Es werden nicht wie in anderen Briefen viele Probleme, Sünden und Schwierigkeiten aufgezählt und die Gemeinde ermahnt, sondern es werden vor allem Ermutigungen ausgesprochen und über positive Dinge gesprochen. Paulus offenbart uns viel über seine Situation, über sein Gefühlsleben, über sein Gebetsleben und auch über seine Liebe zu Gott und zu der Gemeinde. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, die Liebe untereinander. Paulus stellt sich vor im ersten Vers mit Diener Jesu Christi. Er tritt nicht auf und sagt, hallo, hier ist der Apostel Jesu Christi, hier ist Paulus, sondern er tritt auf mit Diener Jesu Christi. In anderen Briefen, wie zum Beispiel dem Galaterbrief, tritt er direkt mit seiner Autorität als Apostel auf, weil er viel anzusprechen hat, was nicht gut läuft in der Gemeinde. Viel lieber betont er aber an dieser Stelle seine Stellung zu Christus, seine Beziehung, die er hat zu Christus, anstatt seines Dienstes. Wörtlich steht hier Sklave, also Sklave Jesu Christi. Das bedeutet, er hat seinen eigenen Willen dem von Christus völlig untergeordnet und Jesus ist sein Herr, der seinen Weg bestimmt und der alles in seinem Leben entscheidet. Wir haben gerade darüber gesprochen, Jesus als Herrn anzunehmen. Auch Jakobus, Judas und Petrus stellen sich als Sklaven Jesu Christi vor und es ist interessant, dass gerade diese bekannten Apostel, die wahrscheinlich bekanntesten, Paulus und Petrus, berühmtesten könnte man sagen, dass sie sich vorstellen, nicht als Apostel, sondern als Sklave, zuerst mit ihrer Stellung zu Christus. Also nicht zuerst mit einem Amt oder einem von Menschen gegebenen Titel, sondern mit dem, was sie Christus gegenüber ausmacht. Sie betonen also nicht ihre Erhabenheit, sondern ihre Knechtschaft unter Christus. Mit welcher Rolle identifizierst du dich zuerst? Identifizierst du dich zuerst mit deiner Rolle als Ehemann oder als Ehefrau oder vielleicht auch als Leiter oder Arbeitgeber oder vielleicht auch Arbeitnehmer? Student, Schüler. Vielleicht identifizierst du dich zuerst damit, Vater zu sein oder Mutter zu sein. Oder identifizierst du dich zuerst mit deinem Herrn Jesus Christus? Ist das das Erste, wenn du dich vorstellst? Hallo, ich bin Johannes, ein Sklave Jesu Christi. Ist das das Erste, womit du dich identifizierst, sein Sklave zu sein? Denn er ist dein Herr. Er ist nicht nur dein Erlöser, sondern auch dein Herr, der alles entscheidet in deinem Leben. Und wenn wir seine Wege gehen, wenn wir auf diesem Weg gehen, den er vorbereitet hat, dann leben wir das beste Leben, was er für uns vorbereitet hat. Amen. Und so möchte ich dich heute fragen, hast du ihm wirklich alle deine Rechte in deinem Leben abgegeben, sodass er alles entscheiden darf, sodass er den Weg lenken darf? Wir lesen weiter in Vers 3 bis 4 über Paulus' Gebetsleben. Er wird persönlich und er sagt, mein Gott, in diesen Versen. Es wirkt fast, als würde er dauerhaft für die Philippa beten. Ja, wir lesen, ich bete ständig für euch, ich tue es mit großer Freude, jedes Mal, wenn ich an euch denke. Also er betet ständig für die Gemeinde, er ist so verbunden mit ihr und hat Anteil auch in seinem Gebet mit der Gemeinde. Er wird dabei nicht müde, sondern er tut es mit Freuden und betet für die Gemeinde, fast so wie eine Mutter, die für ihre Kinder betet, dass sie zum Glauben kommen oder dass sie bewahrt bleiben. So betet Paulus für die Gemeinde tagtäglich voller Freude. Und in Vers 5 lesen wir, dass sie Anteil haben an dem Evangelium. Sie haben Anteil an seinem Dienst. Und das ist für Paulus Grund zur Freude und zum Danken. Und diese Teilnahme, die hier beschrieben steht in Vers 5, ist eine tiefe, enge Teilhabe oder Teilnahme an etwas. Die Philipper haben also an Paulus' Dienst teil, weil sie ihn finanziell unterstützen und weil sie für ihn beten. Und so haben sie Anteil auch an seinem Dienst. Bei einigen Gemeinden sagt Paulus, okay, zum Beispiel bei den Korinthern, wo wir die Jahreslosung finden, da sagt Paulus, von euch möchte ich kein Geld haben. Ja, bei euch geht alles drunter und drüber. Ihr lebt in jeglichen Sünden. Von euch möchte ich lieber kein Geld haben. Dass er also von den Philippern das Geld annimmt, zeigt sein Vertrauen der Gemeinde gegenüber. Und er sagt auch, dass er nicht abhängig ist von diesem Geld, sondern allein von Jesus Christus. Wovon ist er zuerst abhängig? Von Jesus. Es ist also für die Philipper ein Vorrecht und ein Segen, Paulus unterstützen zu dürfen. Das ist ihre Sicht darauf, wenn sie finanziell das Reich Gottes unterstützen. Und das darf auch unsere Sicht sein, wenn wir finanziell am Reich Gottes auch Anteil nehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass ihre Teilnahme am Evangelium aber nicht bei dieser finanziellen Unterstützung stehen geblieben ist, sondern weiterging. Sondern es ging weiter. Sie haben in ihrem Umfeld, da wo sie sind, von Jesus Christus gezeugt und haben von ihm erzählt, von dem Evangelium und haben so Anteil an dem Evangelium, weil sie es verkünden. Und so glaube ich, möchte uns der Geist Gottes ermutigen, am Evangelium Anteil zu haben. Einerseits dadurch, dass wir das Reich Gottes und das Haus Gottes finanziell unterstützen und auch, dass wir das Evangelium verkündigen, da wo wir sind, in unserem Umfeld. Und damit ist nicht die Predigt allein gemeint und auch nicht zuerst gemeint, sondern wir als Person, da wo wir eingesetzt sind, in unserem Umfeld, bei unserer Arbeit, im Studium oder auch in der Familie oder im Freundeskreis. Und jetzt kommen wir zu dem Schlüsselvers der Predigt, der uns eine Antwort auf die Frage gibt, die ich am Anfang gestellt habe, woraus können wir schöpfen, woraus können wir die Liebe schöpfen und was passiert, wenn wir das tun? Das finden wir jetzt raus in Vers 8. Wollen wir es gemeinsam anschauen? In Vers 8 lesen wir, Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht, eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Wörtlich steht hier, dass Paulus die Gemeinde liebt aus seinen Eingeweiden heraus. Ja, also sehr bildlich gesprochen, aus seinem tiefsten Inneren heraus liebt er die Gemeinde Gottes so sehr. Das lesen wir hier in diesem Vers und es ist eine tiefe Liebe, ein inniges Gefühl, nicht einfach nur eine Emotion, sondern etwas, was im tiefen Inneren verankert ist und aus ihm heraus sprudelt. Er kann gar nicht anders. Er muss sich nicht morgens vornehmen, okay, heute will ich mal die Gemeinde lieben, sondern es kommt aus ihm heraus. Die Frage ist, woher kommt es? Woher kommt diese Liebe? Und das finden wir in dem Vers. Es ist Jesu Liebe für die Gemeinde, die aus Paulus herausströmt zu der Gemeinde hin. Es ist die Liebe Gottes selbst, die aus ihm heraus fließt. Diese Liebe, die, wie wir eben gesungen haben, dass sein Leben ließ am Kreuz von Golgatha, Jesus Christus. Er ist die Liebe in Person, der alles gegeben hat und der seine Liebe am Kreuz offenbart hat. Und so ist diese wahre Liebe und die Einheit untereinander, die wir brauchen und nötig haben, nicht möglich dadurch, dass wir sie immer mehr herbeibeten oder dass wir sie herbeitun, sondern wenn wir aus der Liebe Gottes schöpfen, dann werden wir auch in Liebe und Einheit miteinander unterwegs sein. Als Gemeinde werden wir einander lieben, dann, wenn wir aus der Liebe Gottes schöpfen. In dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19 steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir lieben einander, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil Jesus dich liebt, kannst du auch deine Mitmenschen lieben. Weil Jesus liebt, lieben auch wir. Weil Jesus liebt, lieben auch wir. Und so möchte dich Jesus an diesem Morgen einladen, seine Liebe zu empfangen und sie dann auch weiterzugeben. Aber du musst sie nicht aus dir selbst heraus erarbeiten oder weitergeben, sondern Jesus Christus selbst möchte dir seine Liebe geben, dass sie aus dir herausfließt zu deinem Umfeld hin. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, die Liebe von Gott. Wenn Paulus aus dieser Quelle der Liebe schöpft und daraus die Gemeinde liebt, mit dieser aus der Tiefe kommenden Liebe, die er nicht selbst produziert, sondern die gegeben ist von Christus, dann wollen wir auch aus dieser Quelle schöpfen, oder? Dann wollen wir auch aus dieser Quelle schöpfen und uns genauer anschauen, wie sieht diese Quelle aus? Und hier sind wir an dem Punkt, wo wir eine Antwort auf die Frage vom Anfang haben, woher kommt die Liebe? Woher kann ich die Liebe schöpfen für mein Leben und für mein Umfeld? Was ist die Quelle der Liebe? Jesus Christus selbst. Die Liebe in Person. Gottes Liebe erfüllt also Paulus mit dieser überreichen, überfließenden Liebe, sodass sie hinströmt zu der Gemeinde hin. Gehen wir nochmal zu dem Vers, Vers 8. Dort steht, es ist eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Die Liebe, die Paulus hat, kommt von Jesus, weil er Christus im Zentrum hat und sich zuerst als mit Christus identifiziert und ihn ansieht in seinem Leben, mit allem, was er tut. Deshalb fließt diese Liebe heraus auch zu der Gemeinde und zu seinem Umfeld hin. Im ersten Vers sehen wir, was passiert, wenn diese Liebe aus uns herausströmt. Wir lesen im ersten Vers, wie Paulus die Adressaten des Briefes nennt. Und er schreibt dort allen Heiligen in Christus Jesus. Paulus sieht also die Gemeinde, wie Gott sie ansieht. Man könnte sagen, durch eine Jesusbrille. Er sieht sie durch einen Filter hindurch. Und so hast du nicht nur die Eigenschaft, dass du heilig bist, sondern du als Person bist heilig. Es ist nicht nur ein Teil deiner Identität, sondern du bist heilig, wenn du in Christus bist. Dann hast du eine neue Identität. Okay, heilig, ausgesondert. Schönes Wort. Aber was genau bedeutet das? Was sagt dieses Wort uns? Es war so, die jüdischen Utensilien wurden für den Dienst am Tempel ausgesondert. Das bedeutet, das Besteck und das Geschirr, was für den Opferdienst gebraucht wurde, es wurde nicht für den alltäglichen Gebrauch gebraucht, sondern nur für den Dienst am Tempel. Und so bist auch du ausgesondert aus der verlorenen Welt, für ein Leben für Gott zu leben. So bist du ausgesondert aus der Sünde, ein Leben für ihn zu leben und ein Leben zu sein in seinem Dienst. Dann hast du Teil an der Reinheit Gottes, an der Heiligkeit Gottes und du bist getrennt von Sünde und für Gott in deinem Leben geweiht. Immer wieder spricht Paulus die Gläubigen als Heilige an. Es ist fast wie ein Titel, den er benutzt. Er selbst nennt sich Sklave und er spricht sie als Heilige an. Und gerade bei den Korinthern, auf die ich eben schon mal zu sprechen gekommen bin, wo die Jahreslosung steht, ist es krass, dass Paulus sie Heilige nennt. Denn sie haben alles andere als heilig gelebt. Sie waren in mancherlei Sünden verstrickt, aber er nennt sie Heilige in Christus Jesus, weil es zuerst etwas ist, was nicht deinem Handeln entspringt, sondern was du bist. Und da heraus kommt auch dein Handeln. Wir hatten es eben, dass eine Person gebetet hat, dass sie nicht nur das hört, sondern dass sie auch lebt, was sie hört vom Wort Gottes. Wie geht das? Indem wir erkennen auch, wer wir sind. Indem wir erkennen, wer wir sind in Christus und es dann auch zu leben. Also aus deiner Identität in Christus, dass du heilig bist, entspringt dann die Heiligung. Das bedeutet, dass du heilig lebst, dass du dementsprechend lebst, wie Gott dich geschaffen hat. Okay, was heißt das jetzt? Sind wir irgendwie heilig gesprochene Wesen? Sind wir irgendwie Engelswesen gleich oder irgendwie doch bei den Katholiken gelandet jetzt? Was genau bedeutet das? Wie kann man das verstehen? Wichtig zu verstehen ist, dass du heilig nur in Christus bist. Du bist es nicht aus dir selbst heraus, so wie du auch nicht lieben kannst aus dir selbst heraus, sondern du bist es, weil Christus in dir lebt. Deine heilige Identität ist also immer, immer in Abhängigkeit zu Christus zu sehen, weil Christus ohne Sünde geblieben ist, weil er heilig ist und in deinem Leben lebt, deshalb bist auch du heilig. Aber nur weil Christus in dir ist. Ohne Christus wären wir verloren, ohne ihn wären wir in der Dunkelheit. Aber weil er, das Licht, selbst in unser Leben hineinkommt, wird es hell in unserem Leben und wir gehören nicht mehr uns, sondern wir gehören Gott. Also sieht, wenn der Vater dich anschaut, sieht er nicht zuerst dich oder deine Sünde, sondern er sieht Christus. Wenn er dich ansieht, sieht er zuerst den heiligen Christus. So lässt Christus also nicht eine Heiligkeit aus dem Nichts entstehen, sondern er ist gegenwärtig mit seinem heiligen Geist. Weil sein heiliger Geist ausgegossen wurde in deinem Leben, die Liebe in Person, Gott selbst, deshalb bist du auch heilig in Christus. Also wenn Gott dich ansieht, sieht er den heiligen Christus. Weil du durch Jesu Opfer am Kreuz freigesprochen bist von der Sünde und du dem Vater begegnen kannst, dann sieht er eine Heiligkeit, weil er Christus sieht. Und so schaut Paulus die Gemeinde an. So wie Gott die Gemeinde ansieht, nämlich in einer neuen Identität, heilig. Was hat das jetzt mit Liebe zu tun? Was hat es damit zu tun, die Jahreslosung 2024 zu leben? Schau mal nach rechts und nach links. Schau dir mal deinen Sitznachbarn an. Wen siehst du, wenn du nach links oder nach rechts schaust? Denkst du, wenn die andere Person dich ansieht, sieht sie eine heilige Person? Ist das das, was du über deine Geschwister im Glauben denkst? Siehst du die Menschen so, wie Gott sie ansieht, als geheiligte und geliebte Kinder Gottes, in denen Christus selbst lebt? Gott sieht nicht zuerst die Fehler. Gott sieht nicht zuerst das, was falsch läuft, sondern er sieht zuerst Christus, wenn er dich ansieht. Und ja, er möchte auch an dem arbeiten, dass wir ihn immer mehr verherrlichen und anders leben. Aber wenn er dich ansieht, sieht er Liebe, sieht er Heiligkeit, weil Christus in dir ist. Wie siehst du dein Gegenüber? Und so ermutigt uns Paulus' Beispiel, dass wir aus Gottes Liebe schöpfen und einander so sehen, wie Gott uns ansieht, nämlich heilig und geliebt in Christus. In einem weiteren Vers lesen wir, wie die Liebe Gottes sich ausdrückt. Also wie können wir diese Liebe Gottes beschreiben? Und da können wir jetzt fast die ganze Bibel zitieren, ja, um die Liebe Gottes zu definieren. Aber wir bleiben mal bei unserem Abschnitt und da finden wir schon eine gute Definition dessen, wie diese Liebe Gottes sich ausdrückt, nämlich in Vers 6. Ich bin ebenso, Nummer 2, 5 sind okay. In Vers 6 steht, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Kennst du Leute, die ständig etwas Neues anfangen, aber nie das zu Ende bringen, was sie sich vorgenommen haben? Gerade vielleicht zum neuen Jahr, das neue Jahr dauert jetzt schon 4 Wochen oder 3, 4 Wochen, macht man sich vielleicht so die ein oder anderen Vorsätze. Die Frage ist, wo stehst du jetzt? Wie steht es mit deinen Vorsätzen? Was Gott anfängt, bringt er auch zu Ende. Amen. Was Gott anfängt, das bringt er auch zu Ende. Er verliert das Ziel nicht aus dem Blick, sondern er führt es auch zu Ende. Seine Wesensart ist es, treu zu sein, zielstrebig zu sein und geduldig mit dir zu sein. Er lässt dich nicht auf halber Strecke liegen, sondern er bringt dich ans Ziel. Denn er ist es, der in dir das Wollen wirkt und auch das Vollbringen, dass du zum Ziel kommst, zu seiner Ehre, dass du bis zur Wiederkunft Jesu Christi dastehen kannst und bestehen kannst, ihm nachfolgen kannst. Wir dürfen also wissen, dass unser Gott ein zielstrebiger Gott ist, der uns ans Ziel bringt. Er lässt dich nicht liegen, sondern er führt dich als guter Hirte bis zum Ziel. Einfach gesagt, er gibt sich nicht auf. Gott gibt sich nicht auf, sondern er führt dich bis ans Ziel. Und er hat es im Blick, er ist ein zielstrebiger Gott. Du darfst wissen, Jesus bringt dich ans Ziel bis zu seiner Rückkehr, wenn er wiederkommt. Bis dahin bringt er dich ans Ziel. Er ist nicht nur der Anfänger deines Glaubens, sondern auch der Vollender deines Glaubens. Er heiligt dich und er stärkt dich und er ist es, der dich immer mehr in sein Bild verwandelt. Auch das sieht Paulus mit dem Blick auf Jesus Christus. Nicht nur seine eigene Identität und die der Philipper, sondern auch das Ziel seines Lebens sieht er mit dem Blick auf Christus. Das Ziel und der Sinn seines Lebens ist die Wiederkunft Jesu Christi. Wenn Jesus wiederkommt, wenn er Jesus sehen wird, Auge in Auge, Angesicht zu Angesicht, das ist sein Ziel, das ist, worauf er ausgerichtet ist. Also, was ist die Quelle, aus der wir schöpfen können? Was ist die Quelle, aus der heraus wir lieben können? Wir haben es schon gehört, es ist die Liebe Gottes. In einem Namen, es ist Jesus Christus. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil Jesus liebt, weil Jesus uns liebt, lieben auch wir einander. Weil Jesus dich zuerst geliebt hat, kannst du auch deine Mitmenschen lieben. Und wenn du diese Liebe Gottes dann erlebst, kannst du sie auch weitergeben. Und bestimmt hast du schon richtig viele Personen in deinem Umfeld, wo das richtig gut läuft, wo du sie liebst, wo du siehst, wie Gott sie ansieht. Aber wie wäre es, wenn du noch mehr Menschen siehst mit Gottes Augen? Wie wäre es, wenn du Menschen so liebst, wie Gott sie liebt, noch mehr? Vielleicht gibt es auch eine Person in deinem familiären oder beruflichen oder vielleicht auch hier in der Gemeinde, wo du sagst, da läuft es noch nicht so gut, da klappt es noch nicht so gut mit der Liebe. Ich möchte dich ermutigen, gib es Gott hin. Gleich auch in der Reaktionszeit, gleich wenn wir beten, wenn wir nochmal singen. Gib es Gott hin, diese Person, segne diese Person. Und wir haben am Ende auch ein Gebetsteam dort stehen. Du kannst gerne da hinkommen und diese Situation segnen lassen, wenn dir da jetzt etwas hochgekommen ist. Wer die Liebe Gottes empfängt, kann dann auch unterscheiden, was Liebe zeigt und was nicht, was Liebe ausdrückt und was keine Liebe ausdrückt. Frage dich, was zeigt meinem Mitmenschen jetzt Liebe? Was zeigt meinem Mitmenschen Liebe und was nicht? Welches Wort zeigt Liebe und welches Wort zeigt keine Liebe? Zum Abschluss unseres Abschnitts betont Paulus den Tag Jesu Christi. Das ist sein Ziel, Jesus in seine Augen zu schauen. Dafür lohnt es sich, ein gutes Leben zu leben, ein Leben zur Ehre Gottes in der Liebe, in Gott selbst. Und Christus selbst ist seine Motivation und seine Kraftquelle, um dieses Ziel auch zu erreichen, weil Gott es ist, der ihn ans Ziel bringt. Weil Christus uns zuerst geliebt hat, wollen wir auch einander lieben. Aus seiner Quelle können wir schöpfen, jeden Tag, von morgens bis abends, 24 Stunden lang, auch in der Mittagspause, kannst du schöpfen aus der Quelle der Liebe Gottes. Seine Liebe hat kein Ende. Und er sagt nicht, ja, okay, jetzt hast du genug Liebe oder heute nicht, heute warst du zu fies, heute warst du nicht gut genug. Nein, du kannst kommen und schöpfen aus der Liebe Gottes. Und das Ziel, lesen wir in dem Abschnitt, ist dann ein Leben zur Ehre Gottes. Wodurch ist so ein Leben zur Ehre Gottes möglich? Was ist die Quelle, aus der wir schöpfen können? Wie kann ich lieben? Wie kann ich 2024 alles in Liebe geschehen lassen? Durch Jesus Christus. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Vielleicht kann jetzt schon mal, ja super, vielen Dank. Danke, dass du kommst und schon mal spielst, unterstützt. Zum Schluss wollen wir uns die Frage stellen, was wird passieren, wenn wir das umsetzen? Wenn wir die Liebe leben? Was wird passieren, wenn wir das umsetzen? Drei Dinge werden passieren, wenn wir das umsetzen. Erstens, wenn wir so leben, werden Menschen, die uns begegnen, der Liebe Gottes begegnen. Sie werden die Liebe Gottes nicht nur hören, sondern sie werden sie erleben. Was freut Gott am allermeisten? Am allermeisten freut es Gott, wenn ein Sünder umkehrt und neues Leben empfängt. Wenn er zu neuem Leben kommt und Gott ihn rettet. Wenn wir aus der Liebe Gottes schöpfen und untereinander die Liebe leben, dann, wie wir es am Beispiel der Philipper mit Paulus gesehen haben, dann werden Menschen, die hier in diese Gemeinde kommen, sehen die Liebe Gottes. Dann werden sie die Liebe in Person selbst erleben, Jesus Christus. Sie werden ihn erkennen, weil wir die Liebe leben. Und als zweites, was passiert, wenn wir die Liebe leben? Der Gemeindedienst wird Freude machen. Er wird nicht zermürben, er wird nicht irgendwie frustrieren, sondern der Gemeindedienst wird Freude machen, weil wir einander ermutigen, weil wir einander aufbauen, weil wir in Liebe miteinander unterwegs sind und weil wir einander das Beste wünschen und weil wir nicht zuerst kritisieren und bemängeln, sondern weil wir Gutes aussprechen, weil wir einander sehen, wie Gott uns sieht. Und als letztes, wir ehren Gott. Und wir werden am Tag seiner Wiederkunft als treue Diener gesehen werden. So wie Paulus sich selbst identifiziert, so werden wir am Tag seiner Wiederkunft gesehen werden. Und wir werden sagen können, ich habe ein Leben gelebt zur Ehre Gottes. Das bedeutet, ich habe ihn immer mehr erkannt, wie er ist. Und ich habe gelebt mit dieser Liebe in Person und aus dieser Liebe geschöpft. Wir haben gehört, dass er derjenige ist, der uns nicht aufgibt, der uns ans Ziel führt, derjenige, der war, der ist und der bleibt, er führt dich auch bis zum Ziel. Ich möchte uns gern dazu einladen, dass wir jetzt unsere Augen schließen, dass einfach jeder so einen Moment hat für sich. Wenn dir das schwerfällt, dann kannst du einfach auf den Boden gucken. Und vielleicht bist du heute hier und du hast zum allerersten Mal gehört von diesem Gott der Liebe, von diesem Gott, der dich bis ans Ziel bringt, von diesem Gott, der dich nicht aufgibt. Dieser Gott, der Mensch geworden ist und am Kreuz deine Schuld getragen hat. Jesus hat am Kreuz bezahlt für deine Sünde und er ermöglicht dir die Versöhnung mit dem Vater. Jesus hat den Zorn des Vaters über die Sünde, über dich auf sich genommen, sodass du in Frieden mit dem Vater kommen kannst. Jesus ist die Liebe und das Leben in Person und er möchte dich retten, sodass du in Ewigkeit nicht verloren gehst, sondern in Ewigkeit mit der Liebe selbst, mit Gott in Beziehung stehen kannst. Er möchte dir ein neues Leben schenken in der Liebe. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich möchte mein Leben mit dieser Liebe verbringen. Ich möchte Jesus näher kommen, dann heb gerne mal deine Hand, dass ich dich sehen kann. Dann kann ich für dich beten. Dankeschön. Wenn du hier bist und sagst, Jesus, wenn du die Liebe bist, dann möchte ich mein Leben mit dir verbringen. Dann heb kurz deine Hand, dass ich für dich beten kann. Dankeschön. Wir wollen jetzt gemeinsam beten und ich lade uns ein, als gesamte Gemeinde, dass wir dieses Gebet zusammen beten. Das ist universal, ja, wir können es alle beten, was wir dort beten. Es ist nicht nur für die Person, die sich gemeldet hat, sondern lasst uns gemeinsam das beten als Gemeinde. Ich bete vor und wir beten als Gemeinde nach. Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist und meine Sünde auf dich genommen hast. Danke, dass ich in einem neuen Leben mit dir leben darf. Ich will dich ehren und lieben und aus der Quelle der Liebe mein Leben führen. Du bist mein Gott und mein König. Amen. Amen. Wenn du noch Fragen hast zu dem Thema, zu dem, was ich heute gesagt habe, sprich mich gern am Ende noch an. Dann können wir darüber noch ins Gespräch kommen oder nutze die Zeit jetzt auch am Ende dann zum Gebetsteam dazu zu kommen, nach dem Gottesdienst für dich beten zu lassen. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt noch nicht direkt lossingen, sondern dass wir einmal gemeinsam aufstehen und dass wir auf Empfang gehen, ja? Dass wir unsere Antenne ausstrecken, dass wir auf Empfang gehen, dass wir das, was wir jetzt gehört haben, auch leben. Und ich möchte dich einladen, zur Liebe Gottes zu kommen, zur Quelle, wo das Wasser heraussprudelt und zu trinken von der Quelle selbst. Und so möchte ich dich ermutigen und einladen, vielleicht deine Hand so als Schale zu öffnen, deine Augen zu schließen und du kannst gerne beten, du kannst laut beten, du kannst leise beten Aber nutz diese Chance jetzt und empfang die Liebe Gottes. Bitte Gott, dass er dich füllt mit seiner Liebe und mit seinem Blick auf deinen Nächsten. So wollen wir der Liebe Gottes begegnen jetzt in diesem Moment. Er ist hier und er möchte dir begegnen. Er ist hier und möchte dir ganz nah kommen. Er ist die Liebe in Person und möchte jetzt dich füllen mit seiner Liebe. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit seiner Liebe, dass du die Liebe in Person selbst bist, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns durchflutest jetzt in diesem Moment, Herr. Dass du unsere Hände füllst mit deiner Liebe, Jesus. Wir wollen schöpfen und das auch als symbolische Handlung jetzt tun, Herr, aus der Quelle der Liebe, jeden Tag, von morgens bis abends. Herr, wollen wir lieben aus dir heraus, Jesus, als deine Diener. Zuerst, Jesus, wollen wir dich ehren und aus dir heraus, aus deiner Liebe heraus schöpfen, sodass wir auch einander lieben können mit dieser Liebe, Herr. Wir wollen aufhören mit Unliebe, Herr. Wir wollen aufhören mit Lästerei und mit Lüge. Wir wollen gut miteinander umgehen in der Liebe, wie du uns geliebt hast, Herr. Wir danken dir, dass du jetzt hier bist und uns begegnen möchtest. Du, der du die Liebe selbst bist, der du alles gegeben hast am Kreuz, Herr Jesus. Wir preisen dich und wir ehren dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Herr. Wir preisen dich. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. In Jesu Namen. Halleluja.